Previously.
Guten Abend, hier sind
Lola Lup,
Irmgard Lumpini
und Miss Goldie mit
Previously, dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen und ihr bald auch.
Diesmal
machen wir einen Ausflug in das New York der 1980er Jahre,
amüsieren und gruseln wir uns bei der Übertragung der diesjährigen Emmy-Verleihung,
stellen das weltweite Phänomen Klee vor und
geben euch Bits and Pieces aus der Stadt und der Zukunft.
What we love.
Love. A Gay Fantasia on National Themes, die Miniserie Angels in America.
Angels in America gehört streng genommen nicht zu den klassischen US-amerikanischen TV-Serien, wie wir sie bisher in Previously besprochen haben. Aber für Angels in America machen wir gerne eine Ausnahme. Es handelt sich um eine Miniserie aus 6 Teilen, die auf dem Pulitzer-Preis gekrönten Theaterstück von Tony Kushner basiert. Das zweiteilige Drama Angels in America gilt in den USA als wichtigstes Theaterereignis der 1990er Jahre. Der erste Teil des Theaterstückes, Millennium Approaches, wurde 1991 im Eureka Stage in San Francisco uraufgeführt, gefolgt vom zweiten Teil Perestroika Ende 1993. Angels in America wurde sehr lange als zu lang, zu künstlerisch, zu politisch, zu queer erachtet, sodass eine Filmadaption von keinem der größeren Filmstudios in Erwägung gezogen wurde, bis sich schließlich nach 13 Jahren der TV-Sender HBO dazu entschloss. Angels in America spielt im Jahr 1985 in New York City. Der Plot folgt der langsamen und unausweichlichen Trennung zweier Paare, eines Homosexuellen und eines Heterosexuellen, vor dem Hintergrund der Reagan-Ära und den frühen Tagen der AIDS-Epidemie.
Louis Aronson, ein jüdischer linker Büroangestellter am Bundesgericht New Yorks, verlässt ihn an AIDS erkrankten Pryor Walter, Künstler und Gelegenheitsarbeiter, weil er sich vom Umgang mit Krankheit und Tod überfordert glaubt. Joe Pitt ist ein ehrgeiziger, konservativer, republikanischer Anwalt am Bundesgerichtshof. Er ist Mormone, ebenso wie seine Frau Harper Pitt, mit der er aus Salt Lake City nach New York gezogen ist und kämpft gegen seine homosexuellen Neigungen. Harper leidet unter der emotionslosen, platonischen Ehe und ahnt Joes uneingestandene Homosexualität. Sie fürchtet sich vor einer aus den Fugen geratenen Welt. 1985 ist auch das Jahr der Entdeckung des Ozonloches. Harper verlässt nicht mehr die Wohnung. Ihrem tristen Alltag entflieht sie mit Hilfe von ununterbrochenen, durch Valium verursachten Halluzinationen. Eine weitere Rolle spielt der rechtskonservative Anwalt Roy Cohn, ein von 2 Charakteren in Angels in America, die auf eine historische Figur zurückgehen. Er unterbreitet Joe Pitt ein Jobangebot in Reagans Justizministerium in Washington D.C. Roy Cohn hat sich ebenfalls mit HIV infiziert, zwingt allerdings seinen Arzt, stattdessen Leberkrebs zu diagnostizieren. Denn obwohl Roy Cohn Sex mit Männern hat, ist er nicht homosexuell. Homosexuelle, so Cohn, sind Männer, die in einem Zeitraum von 15 Jahren kein verdammtes Antidiskriminierungsgesetz durch das Stadtparlament bekommen haben. Er hingegen ist so mächtig, dass er innerhalb von 5 Minuten den US-Präsidenten am Telefon haben kann. Außerdem ist da noch Belize, ehemalige Drag Queen, Ex-Lover und bester Freund von Pryor Walter, sowie Roy Cohns späterer Krankenpfleger. Und Hannah Pitt, die Mutter Joe Pitts, eine robuste, strenggläubige Mormonin, die zunächst die Homosexualität ihres Sohnes zu ignorieren versucht, sich dann aber aus Utah auf den Weg nach New York macht, um die Ehe ihres Sohnes zu retten. Dort angekommen muss sie feststellen, dass dieser Harper bereits verlassen hat und eine Beziehung zu Louis eingegangen ist. Die beiden hatten sich in der ersten Episode auf der Herrentoilette des Gerichtsgebäudes, in dem sie beide arbeiten, kennengelernt.
Angels in America spielt vor dem Hintergrund der zweiten Legislaturperiode Reagans. Mit Appellen an den amerikanischen Patriotismus, dem Versprechen, die Größe und Überlegenheit der USA wiederherzustellen und offenen Drohungen an die Adresse Moskaus hatte Präsident Reagan in der ersten Amtszeit dem Kalten Krieg einen dramatischen, unversöhnlich klingenden Akzent gegeben. Er veranlasste ein massives Aufrüstungsprogramm und gleichzeitig umfangreiche Cutbacks sozialstaatlicher Standards. Der Übergang zum ökonomischen Neoliberalismus und der neokonservative Rollback enttäuschte die linken Hoffnungen der 1970er Jahre. Dazu kam noch die Bedrohung durch AIDS. Eine Bedrohung, die von Reagan über Jahre ignoriert wurde. Er schloss sich vielmehr der These Jerry Falwells, Fernsehprediger und Präsident des TV-Senders Christian Broadcast Networking an. Dieser behauptete, dass es sich bei AIDS um den Zorn Gottes handele, weshalb die homosexuellen Bewegung bekämpft werden müsse. Derweil stieg die Zahl der Infizierten rasant. Während 1981 lediglich 191 AIDS-Fälle gemeldet wurden, waren 8 Jahre später bereits 55.000 Menschen an der Immunschwächekrankheit gestorben. Für die marktradikalen Konservativen wie Roy Cohn und seinen Anwaltskollegen Heller hingegen führt Reagan die Vereinigten Staaten hinaus aus der Depression des Vietnamtraumas, Watergate, den weltpolitischen Ansehensverlust. Er läutete den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus ein. In einer Szene mit Roy Cohn und Joe Pitt triumphiert Heller. In Washington herrscht Revolution. Bis 1990 ist der oberste Gerichtshof ein Bollwerk der Republikaner. Wir setzen uns überall durch. Abtreibung, Militär, Mittelamerika, Familienwerte, gutes Investitionsklima. Das Ende des Liberalismus, das Ende der sozialen Marktwirtschaft, das Ende des säkularen Humanismus.
Der Gesundheitszustand Pryors verschlechtert sich, sodass er in ein Krankenhaus eingewiesen werden muss. Louis zieht aus der gemeinsamen Wohnung und trennt sich von ihm. Unter dem Einfluss starker Medikamente wird Pryor zusehends von Visionen heimgesucht. Er erhält Besuch von 2 Vorfahren, die ihm die Ankunft eines Boten ankündigen. Dieser Engel erscheint Pryor schließlich, um ihm mitzuteilen, dass er als Prophet auserkoren wurde. Gott hat die Welt verlassen und die Menschheit verworfen. Die Engel sehen sich ihn zurück und machen die Menschen für sein Verschwinden verantwortlich. Die Futterung der Engel an die Menschen lautet daher: Stop moving. Denn wenn die Menschen durch ihr Handeln Leiden produzieren, dann müssen sie aufhören, Geschichte zu machen. Pryor widerspricht. Die Menschen können nicht einfach gestoppt werden. Fortschritt, Bewegung und Migration, in der Geschichte der Menschen gibt es keinen Stillstand. Pryor erklärt schließlich, dass er nicht bereit ist, sein Leben aufzugeben, um die ihm zugedachte Rolle eines Propheten zu spielen. Er erzwingt seine Rückkehr ins Leben.
Roy Cohn und Joe Pitt geraten in einen heftigen Streit über Joes Entscheidung, nicht nach Washington zu gehen, wo Cohn ihn als Mitglied im Justizministerium braucht, um einen Bestechungsprozess gegen ihn zu verhindern. Dem einflussreichen Anwalt droht das Ende der Karriere. Nachdem Joe sein Haus verlassen hat, erleidet Roy Cohn einen Schwächeanfall. In diesem Moment erscheint ihm zum ersten Mal der Geist von Ethel Rosenberg.
Ah! Who the fuck are you?
Ah, fuck. Ethel.
You don't look so good, Roy.
Well, Ethel, I don't feel so good.
Oh! Oh. Oh. Oh, you really are a very sick man.
Oh, Mom! Anthony!
He doesn't hear you, I guess. We should send for an ambulance. Ow! Buttons. Such things they got now. What's the number, Roy?
911.
Wow! Oh. Oh, it sings. Yes, you should please send an ambulance to the home of Mr. Roy Cohn, the famous lawyer. What's the address, Roy?
251.
251.
East 87th.
East 87th. Yeah, no apartment number. He's got the whole building. Yeah. My name? Ethel Greenglass Rosenberg.
Ethel Rosenberg ist die 2. historische Figur in Angels in America. Die jüdische Kommunistin gerät 1950 zusammen mit ihrem Mann Julius Rosenberg in das Visier des FBI. Ihre Verhaftung wegen Atomspionage fällt in die Zeit des hysterischen Antikommunismus des US-Senatoren Joe McCarthys. Obwohl keine Beweise für die Spionagetätigkeit Ethel Rosenbergs vorliegen, wird sie zusammen mit ihrem Mann am 19. Juni 1953 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Für die Todesstrafe maßgeblich eingesetzt hatte sich Roy Cohn, die rechte Hand McCarthys, während der Anhörungen des Komitees für unamerikanische Umtriebe.
Ein weiterer Verweis in die 1950er Jahre und die McCarthy-Ära wird im Streit zwischen Louis und Joe gemacht. Die weltanschaulichen und politischen Unterschiede zwischen dem linken Intellektuellen Louis und Joe, dem konservativen Mormonen und Reagan-Bewunderer, eskalieren in einer heftigen Auseinandersetzung, nachdem Louis von Belize erfahren hat, dass Joe ein Protégé Roy Cohns ist.
Joe, who said have you no decency?
I'm leaving.
You moron, how can you not know
that? Get out, I'm leaving, you son of a bitch. Get out of my...
It's only the greatest punchline in American history.
Out of my way, Lewis!
Have you no decency? At long last, sir, have you no decency
at all? I don't know who said it! Why are you doing this to me? I love you!
Joseph Welsh! The Army McCarthy hearings! Ask Roy, he'll tell you, he knows! He was there! Roy Cohn!
Have you no decency, sir? Haben Sie denn keinen Funken Anstand, sir? Laut Louis das geflügelte Wort der amerikanischen Geschichte schlechthin. Diese Frage stellte Joseph Welsh an McCarthy, als dieser vom David-Schein-Untersuchungsausschuss aufgefordert wurde, die Namen der 130 angeblich kommunistischen Subversiven zu nennen, die er im Verteidigungsministerium ausgemacht haben wollte. Stattdessen beschuldigte er Fred Fisher, einen abwesenden Mitarbeiter des Armeerechtsberaters Joseph Welsh, kommunistischer Infiltration. Joseph Welsh reagierte auf die unbelegte Behauptung McCarthys mit den Worten »Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency?« Mit der Ausstrahlung der Verhöre im Politmagazin See It Now wurden im Frühjahr 1954 über 20 Millionen AmerikanerInnen vor dem Fernseher Zeugen, wie sich US-Senator Joseph McCarthy durch offenbare Verleumdungen und rüpelhaftes Benehmen entlarvte. Die »Haben Sie keinen Anstand?«-Frage läutete die moralische und politische Niederlage McCarthys ein. Angels in America wurde mit einem äußerst ungewöhnlichen Budget von 60 Millionen Dollar und in Starbesetzung verfilmt. Regie führte Mike Nichols. Die Miniserie verbindet die Größe des Films mit der Theatralik der Bühne und der Unmittelbarkeit des Fernsehens. In den Hauptrollen glänzen Al Pacino, Mary Streep, Emma Thompson, Mary Louise Parker, Justin Kirk und Jeffrey Wright. Größtenteils spielen sie mehrere Rollen. Imposant ist vor allem Mary Streep in den Rollen des Rabbi Isidor Kemelwitz, Hannah Pitt und Ethel Rosenberg. Die Miniserie erhielt zahlreiche Preise, darunter allein 11 Auszeichnungen bei den Emmy Awards.
And the Emmy goes to.
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 It goes to.
Der Emmy gilt als der bedeutendste Fernsehpreis der USA und wird immer gerne als Äquivalent zum Oscar für die Filmindustrie gehandelt. Von daher gelten genau wie bei jenem Nominierungen oder gar Auszeichnungen nicht unbedingt als Qualitätsmerkmal des prämierten Fernsehproduktes. Viel eher wird sicherlich dessen kommerzieller und damit Mainstream-kompatibler Erfolg eine Rolle spielen. Jedoch standen bei der 62. Emmy-Verleihung, die am 29. August 2010 im Nokia Theater in Los Angeles stattfand, auch einige der Lieblinge von Previously auf der Nominierungsliste. Ein wichtiger Grund für Miss Goldie, sich das ganze Spektakel mal live im US-amerikanischen TV anzuschauen.
Bei dieser Verleihung handelte es sich genau genommen um die Primetime Emmy Awards, die dem Namen nach im Abendprogramm laufende Unterhaltungssendungen auszeichnen. Verliehen werden sie von der Academy of Television Arts and Sciences. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Emmys, die jedoch für unseren Fokus auf US-amerikanische Qualitätsfernsehserien nicht zentral sind. Wenn man von den Emmys spricht, sind auch in der Regel die Primetime Emmys gemeint. Die Preise für die dazugehörenden Creative Arts Kategorien werden meist eine Woche zuvor verliehen. Daneben gibt es beispielsweise noch die Daytime Emmy Awards für Unterhaltungssendungen im Tagesprogramm, die Sports Emmys, die International Emmys etc.
Nun zu den diesjährigen Primetime Emmys. Moderiert wurde das Ganze vom Komiker, Moderator und Schauspieler Jimmy Fallon, der zurzeit hauptamtlich durch die Late Night Show auf NBC führt. Die vom selben Sender übertragene und durch etliche Werbeeinschübe und Showeinlagen auf 3 Stunden aufgeblähte Preisverleihung hat aufgrund ihrer äußerst glatten und perfekten Inszenierung selbst den Charakter einer Unterhaltungsshow inne und müsste sich demzufolge eigentlich längst einmal selbst nominiert haben. Dass dies prinzipiell möglich wäre, zeigt die Auszeichnung des Tony Awards. Der Tony Award ist der zentrale Preis für am Broadway gelaufene Theaterstücke und Musicals und wurde in der Kategorie Drehbuch für Varieté, Musik und Comedy Special mit einem Emmy bedacht. Und auch sonst hatte man den Eindruck, dass es sich um eine recht selbstreferenzielle Veranstaltung handelte. So waren die diversen Preisverleiher der verschiedenen Kategorien oft genug für die nächste Disziplin selbst nominiert. Neben den für Previously wichtigsten Gattungen wie Drama und Comedy gibt es unter den Programmkategorien noch so spannende und gehaltvolle Sachen wie Reality TV.
Jede einzelne Gewinnerin und jeden einzelnen Gewinner hier aufzuzählen, macht natürlich keinen Sinn. Dafür reicht auch beispielsweise ein Blick auf die Internetseite der amerikanischen Fernsehakademie. Wir wollen jedoch kurz das Abschneiden unserer Lieblinge, darunter speziell die bei Previously bereits besprochenen, kurz beleuchten. Mad Men, die Serie über eine New Yorker Werbeagentur Anfang der 60er Jahre, ging mit 17 Nominierungen an den Start und gewann den Preis in 4 Kategorien, davon in der Königsdisziplin Beste Dramaserie. Von den nominierten SchauspielerInnen der Serie konnte allerdings niemand den Preis einheimsen, Wobei es zudem etwas befremdlich anmutete, Elizabeth Moss nur in der Kategorie Beste Nebendarstellerin nominiert zu sehen. Schließlich stellt ihr alter Ego Peggy Olson eindeutig eine der weiblichen Hauptfiguren dar.
Die Musical- und Comedy-Serie Glee erhielt von ihren insgesamt 19 Nominierungen ebenfalls 4 Emmys, unter anderem in den Kategorien Beste Nebendarstellerin, Jane Lynch für ihre Rolle der Sue Sylvester sowie Regieführung und blieb damit vor allem in Bezug zu ihrer Hauptkonkurrentin Modern Family unter den hohen Erwartungen zurück. Der eigentliche Favoritenstatus bzw. die hohe derzeitige Beliebtheit von Glee zeigte sich allerdings unter anderem bereits im Auftaktsprogramm der Emmy-Verleihung, das wie eine Musical-Einlage à la Glee gestaltet war und in dem ein DarstellerInnen-Ensemble aus den verschiedensten Serien mitwirkte, unter anderem mit Jon Hamm, Betty White, Tina Fey und Jorge Garcia.
Nurse Jackie, die achtfach nominierte Dark-Comedy-Serie über den Alltag einer New Yorker Krankenschwester, bekam 2 Emmys. Davon ging eine verdientermaßen an Hauptdarstellerin Edie Falco für ihre Darbietung der Jackie Payton. Edie Falco ist damit die erste Schauspielerin, die jeweils in der Kategorie Drama, damals für ihre Rolle in den Sopranos und nun eben in der Kategorie Comedy, geehrt wurde. In der Drama-Kategorie ging Tuliana Margulies hingegen für ihre Rolle der Alicia Florrick in The Good Wife leider leer aus. Dafür gewann ihre Serienkollegin Arshi Panjabi den Preis als beste Nebendarstellerin.
Zuletzt noch Tremé. Die Dramaserie über das New Orleans nach Hurricane Katrina kam in der Emmy-Verleihung mit nur 2 Nominierungen, davon eine in den Creative Arts-Kategorien und damit außerhalb der Primetime-Emmys, so gut wie nicht vor. Allerdings ist dies für David Simon, dem Autoren von Tremé, sicherlich kein Drama, hatte er doch in der Vergangenheit öfters kritisch angemerkt, dass Qualität nicht zwangsläufig durch Emmys belohnt wird.
Eine weitere Ehrung soll jedoch noch erwähnt werden, nämlich die von den in diesem Jahr abgesetzten Serien 24, Law & Order sowie Lost, denen mit einer jeweils individuell abgestimmten Abschiedshymne nahezu sprichwörtlich ihr Abgesang geliefert wurde. Beileibe nicht die schlechteste Showeinlage der gesamten Verleihung.
And now, a musical tribute to 3 shows we lost this year.
Goodbye 24, oh, never watch you on TV. I missed one episode, had to buy the DVD. And Jack saved the day, he saved our life when the show came to an end. Never going to the men's room, how did he hold it in? And the first black president. How do I say goodbye to law and order? The good crimes, the changing cast. Everybody in New York City with a sidecar had a blast. How do we get to season 21? But now the sound has gone away. But at least there's still that one with the risk of heart attack. Another show is gone, cause Lost is over too. Locke was the smoke monster and Jacob was some dude. Goodbye to Kate and Sawyer, Hurley, Ben and Jack. He grew a crazy beard and said, we have to go back. We have to go back! The island, it was mythical, but in the end they died. I didn't understand it, but I tried. The island, it was mystical, and in the end they died. I didn't understand it, but I tried. Thank you.
A biting comedy for the underdog in all of us.
Deutschland ist nicht Pop und schon gar nicht die Welt. Das weltweite Phänomen bricht Zuschauerrekorde, kann nach erst einer Staffel bereits auf hysterische Fans, die sogenannten Cliques, vertrauen und alle wollen dabei sein. Britney Spears, Xavier Bardem, Madonna und jede und jeder, der um die Kraft der Musik weiß. In einer eigens kreierten Talentshow, die vor der zweiten Staffel ausgestrahlt werden soll, wurden 3 neue Rollen vergeben. Und obwohl die Serie extrem teuer ist, steht bereits vor dem Start der zweiten Staffel fest, dass es auch eine dritte geben wird. Überall. In Nord- und Südamerika, Australien, Asien, in Dänemark, Holland und der Tschechischen Republik ist sofort klar, um welche Serie es geht. Klee. Nach Ausstrahlung der ersten Hälfte der ersten Staffel war klar, dass es sich um ein popkulturelles Phänomen handelt. Die höchsten Zuschauerzahlen, die eine neue Serie je hatte, 2 Alben mit Goldstatus und unglaubliche 19 Emmy-Nominierungen.
Die Zutaten der Serie sind geradezu klassisch und doch in ihrer Kombination und Interpretation neu. Ein Teil Comedy, ein Teil Musical und ein Teil Drama. Klee ist zum einen ein Wort für Happiness, Freude, zum anderen bezeichnet es eine traditionelle Liedgattung, die meist 3 Solostimmen vereint und im Barock entstand. Ein hierzulande unbekanntes Phänomen sind Showchöre, die nicht nur Musik verschiedenster Gattungen adaptieren, sondern dazu in Kostümen komplizierte Choreografien zeigen. In Klee werden die Bemühungen des jungen Spanischlehrers Will Schuster gezeigt, dem einst mit ihm erfolgreichen Showchor der fiktiven William McKinley High School in Lima, Ohio, ein neues Leben einzuhauchen. Auf seinen Aushang hin melden sich zuerst nur Außenseiter, die in der Tagline der Serie erwähnten Underdogs. Lea Michele spielt Rachel Berry, die in der Unbeliebtheitsskala der High School ganz oben ist. Von 2 schwulen Vätern erzogen, arbeitet sie seit ihrem 2. Lebensjahr daran, ein Star zu werden. Humor ist ihr völlig fremd.
We all have pressures, but you know how I deal with it? The natural way, with a rigorous diet and exercise routine. I'm up at 6 a.m. every day. I have a protein shake with banana and flaxseed oil. And by 6:10, I'm on the elliptical. You know how I motivate myself? Not with anything artificial. I set a goal and I won't rest until I reach it.
Dies zahlt sich aus. Sie bekommt die meisten Liedstimmen. Doch nicht ohne Kampf. Amber Riley ist Mercedes Jones, dick, schwarz und äußerst modeaffin, die sich schlicht und einfach weigert, im Background zu singen. Kurt Hummel, ein schwuler Sopran, der sich im Verlauf der ersten Staffel auch seinem Vater gegenüber outet, wird durch Chris Colfer dargestellt. Archie Abrams ist aufgrund eines Unfalls im Rollstuhl und Tina Cohen-Chang ist so schüchtern, dass sie seit der 6. Klasse einen Sprachfehler vortäuscht, um nicht so oft sprechen zu müssen. Dies sind die Underdogs, die sich auf dem ersten Aufruf Will Schusters hin melden, um in New Directions, so der plakative Name des Showchors, zu singen. Auch die anderen Rollen von Glee sind Archetypen des Highschool-Universums nachempfunden und oft eher holzschnittartig gestaltet. Große Gegenspielerin des Glee-Clubs ist Sue Sylvester, die stets im Trainingsanzug auftritt und von Jane Lynch dargestellt wird. Sie ist Trainerin und Chefin des Cheerleader-Clubs Cheerios, den sie mit eiserner Faust regiert. Verständnis und Ermutigung Schutzbefohlener kommen in ihrem Weltbild nicht vor. Sie fordert die Cheerleader zum Hungern auf und ist mit dieser Strategie äußerst erfolgreich. In ihrem Leben dreht sich alles ums Gewinnen und um die Erhaltung ihrer Macht.
Oh, dear God, please, please, stop talking. I'm trying desperately to ignore the treacly sweet inanity of your asinine conversation. But now I've got bile in my mouth, and I will hold my tongue no further. You know what this is? It's a list of my Cheerios. Every week I pick someone at random, and I kick them out.
Yeah, well, in Glee Club we do things a little bit differently.
Oh, yeah, Will? How's that working out for you? You have to remember something. We're dealing with children. They need to be terrified. It's like mother's milk to them. Without it, their bones won't grow properly. So if you want results with a kid, you find that competitive animal within and unleash it.
Sue Sylvester sieht den Glee Club als Bedrohung ihres großen Budgets, das sie nicht nur mit den Erfolgen der Cheerios absichert, sondern auch der Erpressung des Direktors mit einem Video, in dem diese für eine indische Fluglinie Stützstrümpfe vorstellt. Jede ihrer Äußerungen ist manipulativ, verletzend und gemein und dabei so lustig, dass sie nur Minuten nach ihrem Erscheinen via Facebook und Twitter 1000-fach zitiert werden. Risse bekommt diese Fassade, wenn enthüllt wird, dass sie sich um ihre am Down-Syndrom leidende Schwester kümmert. Damit der Glee Club New Directions weiter bestehen kann, muss er die regionalen Co-Wettbewerbe gewinnen. Voraussetzung ist allerdings, dass mindestens 10 Schülerinnen und Schüler mitmachen. Mit Hilfe von Erpressung gelingt es Will Schuster, Finn Hudson, Star der äußerst erfolglosen Footballmannschaft, zum Mitmachen zu bewegen. Seine schwangere Freundin Quinn Fabray, die bis zu diesem Zeitpunkt den Prototyp der erfolgreichen, arroganten und ahnungslosen Cheerleaderin spielte, wird ebenso wie 2 ihrer Freundinnen, die für Sue Sylvester spionieren sollen, und wie Puck, von dem sie schwanger ist, bei New Directions mitmachen.
Interessant ist, dass die Teenager-Schwangerschaft geradezu fröhlich behandelt wird. Selbst als Quinn von ihren Eltern rausgeschmissen wird und sie erst bei Finn einzieht, ist es doch der gewichtigere Erzählstrang, dass die Ehefrau Will Schusters, die eine Schwangerschaft nur vortäuscht, nun plant, Quinns Baby als ihr eigenes auszugeben. Glee ist so erfolgreich, weil es tatsächlich den Underdog in jeder von uns anspricht und Klischees massenhaft produziert, um sie anschließend wieder zu brechen. Nicht nur im Mainstream, sondern auch innerhalb der Lesben- und Schwulen-Community ist Glee ein Riesenhit. Sowohl die Schöpfer der Serie als auch einige der DarstellerInnen sind offen lesbisch oder schwul oder engagieren sich für die Rechte Homosexueller. Besonders der homophobe Charakter Sue Sylvesters wird durch Jane Lynchs offen gelebte Homosexualität konterkariert.
I got a bee in my bonnet, Western Ohio. You know what I've had it up to here with? Sneaky gays. Gone are the days of Oscar Wilde, Liberace, homosexuals so flaming they could be seen from space. Why, nowadays, sneaky gays are everywhere. At the church, at the mall, picking up their meticulously dressed, fastidious children from daycare. Why, you could be sitting next to a sneaky gay right now and you'd never even know it. And that just don't sit right with one Sue Sylvester. Now, I got nothing against gays. Just ask my sassy intern, Tyler. He has to live in my tool shed because I deny him health care as I consider gayness a pre-existing condition. But what Sue Sylvester doesn't like? Looking around and never knowing if a sneaky gay is in her midst. We should be able to see a gay coming a mile away. Is it wrong for me to long for the simpler days of yesteryear when performers weren't so confusing? Jagger, Bowie, you knew they were women. But nowadays, this internationally ranked cheerleading coach just can't figure it out. Neil Patrick Harris, you confuse me. I hear you're gay, but there you are on my TV playing a normal, womanizing, cardigan-wearing straight. That's confusing. And then I heard a rumor you're not actually a doctor. So much sneaky, gay deception. Adam Lambert, you're on the right track, but still too subtle. Now don't get me wrong, I'll listen to your music. I'll even hum it under my breath as I head into the voting booth the next time a state government offers me the chance to deny you your basic rights. But know that Sue Sylvester ain't gonna be satisfied until you swish it up a bit. Black nail polish? Swish it up a bit. I want to see enormous fuchsia rhinestone-studded gay claws so cumbersome you can't even perform the most basic acts of personal hygiene. Eyeliner? Swish it up a bit. I want pencil-thin drawn-on eyebrows, Botox, and lips so full of collagen that you look like a real housewife of whatever region you happen to be living in. So swish it up, gays, because if I can't tell who's gay, how will I know who to judge?
Ein großer Kritikpunkt, allerdings eben auch ein Garant für den großen Erfolg, ist die Musikauswahl. Von alten Musical-Melodien aus My Fair Lady, schreckliche 80er-Jahre-Rocksongs, aktuellen Hits und Mainstream, alles ist dabei und wird für die Serie eingedampft. Während am Anfang zum Beispiel Bryan Adams und Coldplay die Nutzung ihrer Lieder untersagten, hat sich die Situation gewandelt. Alle wollen dabei sein. Als besonderer Erfolg gilt dabei, wenn nicht nur ein Song durch die New Directions interpretiert wird, sondern eine ganze Episode mit Hits einer Künstlerin gestaltet wird. Madonna hat dies geschafft und Britney Spears wird ihren Auftritt in der zweiten Staffel haben. Barbara Streisand, R.E.M., Alicia Keys, Aretha Franklin, aber auch einige dubiose Rocksongs aus den 80ern sind dabei. Wer die einst durch Whitney Houston eingeführte Unsitte, am Ende des Songs den Refrain 2 Oktaven höher in eine Endlosschleife zu legen, nur schwer ertragen kann, wird Glee kaum genießen können. Gleichzeitig muss den New Directions zugestanden werden, auch Gänsehaut zu produzieren, wenn sie etwa einen konkurrierenden Glee Club besuchen, der aus Taubstummen besteht, und mit ihnen gemeinsam Imagine intonieren. Die Fremdartigkeit, die sich beim Schauen von Musicals einstellt, wenn auf einmal alle zu singen anfangen, wird elegant vermieden, da ein Chor nun mal genau dies tut.
Glee wurde von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Ian Brennan konzipiert. Ursprünglich war Glee als Film angelegt und basierte auf den Erfahrungen von Ian Brennan, der selbst in einem Showchor sang und den es faszinierte, dass, Zitat, in jedem der Traum nach Transzendenz existiert, der Wunsch zu scheinen, selbst in suburbanen Plätzen, die einfach und nichts Besonderes sind. Dies ist faszinierend und ich finde es besonders lustig, wenn Leute diesen Glanz in Showchören finden wollen, eigentlich aber auch etwas lächerlich. Zitat Ende. Ryan Murphy, bisher durch seine Serie Nip/Tuck bekannt, und Ian Brennan überredeten ihn dann, Glee gemeinsam als Serie umzuschreiben, und sie platzierten diese überraschend schnell bei Fox.
Die Tagline von Glee, A Biting Comedy for the Underdog in All of Us, erklärt treffend den Erfolg der Serie. Jeder und jeder kennt die Grausamkeiten des Kastensystems, das an den meisten Schulen herrscht, mit dem Druck, beliebt sein zu wollen und es doch nicht zu sein. Die Verwirrungen von erster Liebe und erstem Sex, seine eigene Andersartigkeit akzeptieren und schätzen zu lernen und dabei Erfolg zu haben. In Deutschland wird Glee ab Januar 2011 auf Super RTL montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Eine erfolgreiche Synchronisation erscheint undenkbar.
Bits and pieces.
Kristen Bell, die Darstellerin von Veronica Mars in der gleichnamigen TV-Serie, setzt sich für eine Fortsetzung der abgesetzten TV-Serie im Kino ein. Offenbar hängt Kristen Bells Herz immer noch an ihrer einstigen Glanzrolle der taffen Detektivin, auch wenn sie inzwischen in anderen Serien und in Kinofilmen zu sehen war. Die Facebook-Gruppe I Will Go See Veronica Mars, The Movie, hat bereits über 20.000 Mitglieder. Wir sagen great, freuen uns auf den Kinofilm und versprechen eine baldige und längst überfällige Besprechung einer unserer Lieblingsserien und Lieblingsheldinnen, Veronica Mars.
Der Dresdner Club Altes Wettbüro zeigt seit Ende August jeden Montag ab 19 Uhr zwei Folgen der Serie Twin Peaks. Dazu werden die Lieblingsspeisen von Agent Cooper, den Palmers und Co. zum gemeinsamen Abendessen serviert. Weitere Informationen unter altes-wettbüro.de. TV-Serien auf DVD ausleihen könnt ihr übrigens in der Filmgalerie Phase 4, Königsbrücker Straße 54. Diese gut sortierte Videothek hat sich bevorratet mit Twin Peaks Staffel 1 und 2, Die Sopranos Staffel 1 bis 6, Six Feet Under Staffel 1 bis 5, Lost Staffel 1 bis 3, Dexter Staffel 1 und 2, The L-Word Staffel 1 bis 5, Mad Men Staffel 1, True Blood Staffel 1, Battlestar Galactica Staffel 1, The Wire Staffel 1, Angels in America und anderen. Weitere Informationen unter filmgalerie-phase4.de, wobei das 4 in römischer Ziffer geschrieben werden muss.
Und zum Schluss etwas in eigener Sache. Ihr begeistert euch wie wir für US-amerikanische Qualitätsserien wie The Wire, Sopranos oder Mad Men? Dann findet ihr auf unserem Blog eine Befragung zum Unterhaltungserleben von Fans US-amerikanischer Qualitätsserien. Die Befragung wird im Rahmen einer Magisterarbeit durchgeführt und von uns unterstützt. Den Link zur Umfrage findet ihr in unserem Blog previously.us. In dem einen oder anderen Beitrag ist sicherlich schon angeklungen, dass wir Fans davon sind, TV-Serien im englischen Original zu sehen. Auch wenn deutsche Fernsehsender immer öfter und immer schneller synchronisierte Fassungen US-amerikanischer TV-Serien in ihre Programme aufnehmen. Aber wir bleiben dabei, wer der englischen Sprache halbwegs mächtig ist, sollte die Serien besser im Original sehen. Zu oft werden durch halbherzige Synchronisationen Charaktere verfälscht, Wortwitz geht verloren und Situationskomik bleibt auf der Strecke.
Außerdem verbessert sich beim Schauen der Originale bereits nach kurzer Zeit das Sprachverständnis. Englischsprachige Untertitel können das Verständnis erleichtern und werden im Übrigen bei einigen Serien, in denen die Protagonistinnen milieuabhängigen Slang sprechen, gerne auch von englischen MuttersprachlerInnen genutzt.
Es gibt zahlreiche Internetportale, die Untertitel zum Downloaden anbieten. Einige Adressen davon findet ihr auf unserem Blog previously.us. Für diejenigen unter euch, die Serie mit dem VLC-Player anschauen, empfehlen wir daher, im Internet mit dem Schlagwort Subtitle, Name der Serie, Season und Episode zu suchen. In der Regel werdet ihr schon bei den ersten Hits fündig und der Download ist in wenigen Sekunden abgewickelt. Es handelt sich um SAT-Dateien, die ihr zusammen mit der Filmdatei in den Player zieht. That's it!
Waren
Lola Lupe, Miss Goldie
und Umgard Lumpini mit
Previously,
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 dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen und ihr nun bald auch. Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.